Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 30. November 2012. Heute mit folgenden Themen. Vom Beobachter zum Beobachterstaat, ein gewichtiger UNO-Entscheid für Palästina. Vom Beobachten zur Handlung, der Klimawandel wartet nicht. Und Superinsekten ohne Nachkommen, Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Insekten. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Leonie Marti.
Die Stadt Bern ist fest in rot-grüner Hand. Das haben die Stadt- und Gemeinderatswahlen vom letzten Sonntag bestätigt. Eine Bundanalyse der Wähleranteile in den Stadtteilen zeigt, es gibt 5 parteipolitische Muster. Lenggasse, Mattenhof und Breitenrhein wählen klar rot-grün. Im Kirchenfeld ist die Parteienlandschaft ausgeglichen und das einst linke Bümplitz ist nach rechts gerutscht. Der Rechtstrend in Bümplitz wird aber durch die BDP etwas abgefedert. In allen 5 Stadtteilen war die SP die stärkste Partei. Die SP und die Grünen erreichten am letzten Wahlsonntag gemeinsam einen Anteil von rund 55%. Das Jura-Abkommen erlitt gestern im Berner Grossen Rat einen Rückschlag. Das Kantonsparlament will nicht, dass jede Gemeinde des Berner Juras zukünftig selber darüber entscheiden kann, ob sie zum Kanton Bern oder zum Kanton Jura gehören will. Mit 67-64 Stimmen fiel die Entscheidung gegen die Autonomie der Bern-Jurassier knapp aus. Die Gegner befürchten einen Flickenteppich, wenn jede Gemeinde im Berner Jura über ihre Kantonszugehörigkeit entscheiden kann. Befürworter hingegen plädieren dafür, dass die Jurafrage ein für alle Mal gelöst wird. Das Geschäft geht nun zurück an den Regierungsrat. Der Bundesrat will die Regelungen zu den Sonntagsverkäufen lockern. Damit antwortet der Bundesrat auf einen Vorstoß des FDP-Ständerats Fabio Abate. Die Lockerungen des Sonntagsarbeitsverbots sollen unter Einbezug der Sozialpartner geschehen. Der Gewerkschaftsbund ist allerdings empört und spricht von einer Bankrotterklärung in Sachen Arbeitnehmerschutz. Die Arbeitnehmerseite kritisiert zudem das Vorgehen. Die Neuregelungen der Sonntagsverkäufe sollen über den Verordnungsweg bestimmt werden. Das Volk und das Parlament würden somit ausgeschaltet. Ins Rollen gebracht wurde die Diskussion wegen Kontroversen über die Sonntagsarbeit in den Einkaufszentren Foxtown im Tessin und dem Outlet Village Landquart im Graubünden. Die ägyptische Regierung stimmt einem neuen Verfassungsentwurf zu. Im Eiltempo stimmte die Verfassungsversammlung gestern Nacht über die rund 230 Artikel ab. Die Versammlung wird von Islamisten dominiert. In wenigen Wochen soll der Verfassungsentwurf dem Volk vorgelegt werden. Liberale Kräfte kritisieren den neuen Verfassungsentwurf heftig. Die neue Verfassung beschränke die Rechte der Frauen und verleihe den Religionsgelehrten mehr Einfluss. Die Amtszeit eines Präsidenten soll auf 8 Jahre beschränkt werden. Damit wird zumindest eine Dauerherrschaft wie unter dem früheren Präsidenten Hosni Mubarak ausgeschlossen. Gegner der Islamisten haben für heute Demonstrationen angekündigt. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag über dem Flachland entlang meist ausgedehnte Hochnebelfelder mit einer Obergrenze von 1200 bis 1500 Metern. Gegen Westen hin am Nachmittag stellenweise Auflockerung, in den Bergen meist sonnig. Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Auf der Alpennordseite gibt es wiederholt Schneeschauer. Die Temperaturen betragen um die 0 Grad.
95,6. Rabe Info.
Im Westjordanland und im Gazastreifen war die Freude groß. Gestern entschieden die Vereinten Nationen UNO, den Status von Palästina aufzuwerten, vom bloßen Beobachter zum Beobachterstaat der UNO. Mit großer Mehrheit haben die 193 Staaten der UNO die Aufwertung beschlossen, darunter auch die Schweiz. Nur gerade 9 Länder sprachen sich dagegen aus, darunter die USA und Israel. 41 Länder enthielten sich der Stimme. Über diesen gewichtigen Entscheid sprach ich heute Morgen mit Firas Abdelhadi, Exilpalästinenser und Vorstand der Gesellschaft Schweiz-Palästina. Firas Abdelhadi, es war ein deutlicher Entscheid gestern. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen UNO beschloss mit 138 Stimmen den Status von Palästina vom bloßen Beobachter zum Beobachterstaat aufzuwerten. Für Palästina ist das weit mehr als ein symbolischer Entscheid.
Nun, sicher ist es nach so vielen Jahren, vor allem ist es jetzt 65 Jahre her, dass Israel entstanden ist. Und nach 1974 ist sicher ein Schritt voran. Bisher waren die Palästinenser den guten Willen Israels ausgeliefert in den Verhandlungen. Es waren keine Mechanismen eingebaut. Die Rückkündigung der USA war eigentlich das einzige Garant für die Verhandlungen. Nun erhält Palästina oder die Palästinenser einen Status, in dem sie gewissen Druck international durch die UNO ausüben kann. Oder mindestens hoffen wir das.
Dass Palästina mit großer Unterstützung aus Afrika, Asien und Lateinamerika rechnen konnte, war ja bereits länger klar oder nahm man an. Mhm. Dass auch so viele europäische Staaten wie Frankreich, Spanien oder auch die Schweiz für die Aufwertung Palästinas stimmten, war dann doch eine Überraschung. Wie wichtig ist diese Unterstützung aus Europa?
Gut, also ich meine, wir haben gesehen, also nicht alle Europäer haben die Stimme abgegeben, also viele Europäer haben sich die Stimme enthalten, darunter auch wichtige europäische Länder oder wie Deutschland und andere, aber trotzdem sicher, es hat sich schon seit Jahren gezeichnet, dass gewisse europäische Länder diesen Status quo ändern wollen. Das heißt, sie wollten etwas Neues herbeiführen, um ein Abkommen durchzusetzen zwischen den Israelis und den Palästinensern.
41 Länder enthielten sich der Stimme. Sie haben es angetönt, Deutschland war darunter, auch Großbritannien. 9 sprachen sich dagegen aus, darunter wie erwartet auch sehr gewichtige Staaten, USA und Israel. Palästina hat nun den gleichen Status inne wie der Vatikan, den gleichen Status wie auch die Schweiz bis vor 10 Jahren innehatte, bis das Stimmvolk beschloss, der UNO ganz beizutreten und Vollmitglied zu werden. Für Palästina bedeutet das jetzt unter anderem auch der Zugang zu allen UNO-Gremien und zum Internationalen Gerichtshof. Israel und die USA befürchteten ja, dass wenn Palästina als Beobachterstaat anerkannt wird und Zugang zum Internationalen Gerichtshof hat, dass sie dann Schritte unternehmen könnten, um Klagen gegen Israel anzustrengen. Inwiefern sind denn diese Befürchtungen von Israel berechtigt?
Ich weiß nicht, um was fürchtet sich Israel, wenn sie sich als Staat, der sich an internationalen Recht hält, über was redet sie da? Die Besatzung ist unrechtmäßig, also gemäß internationalem Recht. Und somit, wenn Israel diese Möglichkeit der Palästinenser am ICC, also am Internationalen Strafgerichtshof, zu gehen, muss Israel sich an diesem Recht halten. Und dann wird es auch keine Grundlage für eine Anklage. Die Frage ist, gibt es diese Grundlage oder nicht und wie verfährt Israel mit dieser Grundlage, oder? Also ich verstehe nicht, wieso wird diese Frage an die Palästinenser gestellt und nicht an die Israelis.
Man könnte ja auch sagen, dass Palästina jetzt mit diesem Vorstoß bei der UNO den Konflikt zusätzlich anheizt, weil sie quasi auf Umwegen sich diesen Staat erzwingen will und nicht in Verhandlungen mit Israel.
Gut, ich weiß nicht, wieso diese Stadt muss über die Verhandlungen mit Israel entstehen. Israel selbst ist das Resultat einer UNO-Resolution von 1947, dass Israel dann nachher mit Gewalt durchgesetzt hat oder im Krieg. Und so, und wenn die Palästinenser jetzt kommen und sie sind gekommen und sagen, wir wollen einen Staat Palästinas aufgrund unserer Verpflichtung zum internationalen Recht, auf die zweite Seite der Resolution, die die Palästinenser und dem UNO vorgelegt haben, steht deutlich, dass die Palästinenser auf diesem Recht, internationalen Recht, sich berufen zur Zwei-Staaten-Lösung, oder? Mit einem unabhängigen, souveränen, demokratischen, lebensfähigen und zusammenhängenden Staat Palästina neben einem Staat Israel, der in Frieden, in Sicherheit, auf der Basis von klaren Grenzen der 1967. Und das alles im Prinzip entspricht dem internationalen Recht. Wieso soll das im Prinzip Israel torpedieren in diesem Sinne, wenn Israel sich an diesem internationalen Recht halten will?
Einschätzungen von Firas Abdelhadi, Exil-Palästinenser und Vorstand der Gesellschaft Schweiz-Palästina.
Rabe Info 95,6.
Die Gefahr ist in aller Munde und doch weiß niemand genau, was sie wirklich bedeutet. Die Rede ist vom Klimawandel. Die Forschung zeigt düstere Bilder, Umweltkatastrophen und Naturgefahren wie schwere Stürme oder Überschwemmungen häufen sich. Sie gelten als die ersten breit wahrnehmbaren Auswirkungen vom Klimawandel. Gehandelt aber wird nur sehr zurückhaltend. Die Politik diskutiert und rechnet aus, was getan werden müsste. Und vergisst dabei die Hauptsache, dass je schneller man handelt, je besser. Benedikt Bachmann hat mit Thomas Stocker, langjähriger Klimaforscher an der Universität Bern, gesprochen.
Nun, die Klimaforschung sagt schon seit etwa 30 Jahren, den Klimawandel zu beschränken, ist es notwendig, die Emissionen zu senken?
Natürlich hat sich in der Wissenschaft in den letzten 30 Jahren viel verändert. Das erklärt Thomas Stocker folgendermaßen.
Die Wissenschaft schreitet fort. Wir wissen immer mehr, wir wissen immer detaillierter, wie dieser Klimawandel stattfindet in den verschiedensten Regionen der Welt. Aber die Hauptaussage, nämlich dass mit ansteigendem der Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre, welches aufgrund der Verbrennung von Erdöl, Kohle und der Abholzung ansteigt, dass damit auch die Temperatur ansteigt weltweit, das ist eine Message und eine Information, die seit vielen Jahren unverändert ist.
Hätte man früher angefangen, wäre alles viel leichter gewesen. Nochmals Thomas Stocker.
Vor 30 Jahren hätte man sich damals entschlossen, den Klimawandel auf 2 Grad Celsius zu limitieren und entsprechend auch die Prozesse so ausgerichtet hätte, die Investitionen entsprechend getätigt hätte, ein langfristiges Ziel sich gesetzt hätte, wäre dieses Klimaziel nicht im Spaziergang zu erreichen gewesen, aber es wäre ein sehr realistisches Ziel gewesen. Heute ist dieses Ziel zwar nicht unmöglich, aber es ist bereits sehr ehrgeizig geworden, weil im Wesentlichen 30 Jahre die Emissionen von CO2 in die Atmosphäre zugenommen haben.
Das Klimaziel von 2 Grad Erderwärmung wurde 2009 in Kopenhagen verhandelt. Doch konkrete Maßnahmen, dieses Ziel zu erreichen, wurden bis jetzt nicht beschlossen. Vor allem, weil sich einige der großen CO2-Produzenten weigerten, sich auf konkrete Werte festzulegen. Hier stellt sich die Frage, wie lange wir mit dem Status quo noch weitermachen können, bis wir beginnen, die CO2-Emissionen tatsächlich zu senken. Und dies, um grundsätzlich das 2-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Und da kommt Thomas Stocker zu einem ernüchternden Schluss.
Man geht davon aus, dass die Wirtschaftsformen heute Emissionsreduktionen von mehr als 5% pro Jahr nicht stemmen können. Und das bedeutet, dass wenn wir noch etwa 10 bis 15 Jahre weiterhin zuwarten, dieses Klimaziel von 2 Grad Celsius unerreichbar werden wird.
Schon heute gibt es Veränderungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Nun, wir haben bereits einen Klimawandel festzustellen. Der Meeresspiegel ist seit 1900 um 18 cm angestiegen. Die weltweit gemittelte Temperatur ist um 0,8 Grad Celsius angestiegen. In der Schweiz sind das etwa 1,7 Grad Celsius gewesen. Dieser Klimawandel wird nicht mehr rückgängig gemacht für viele Jahrhunderte. Das heißt, wir müssen uns an diesen Klimawandel anpassen. Und die gegenwärtigen Emissionen, 2011 war beispielsweise wieder ein Rekordjahr der weltweiten CO2-Emissionen. Diese Emissionen werden eine Auswirkung haben für einen weiteren Klimawandel in den nächsten mehreren Jahrzehnten. Das heißt, wir sind schon auf einem Pfad von zusätzlicher Erwärmung, zusätzlichen Einwirkungen des Klimawandels, an den wir uns anpassen müssen.
Thomas Stocker geht davon aus, dass man mit technischen Innovationen zwar viel bewirken kann, doch um das Klimaziel erreichen zu können, würden auch Verhaltensänderungen notwendig. Falls das 2-Grad-Ziel nicht erreicht würde, wären die Veränderungen noch viel gravierender, als sie heute schon sind.
Thomas Stocker publizierte jüngst einen Artikel zum Thema im Wissenschaftsmagazin Science Express. Den Artikel finden Sie im Internet in englischer Sprache. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch.
95,6 Rabe Info.
Wird über Gentechnik gesprochen, geht es meist um veränderte Nutzpflanzen oder um Mikroorganismen. Doch auch bei Tieren legt die Forschung vermehrt Hand an. So will man mit gentechnisch veränderten Insekten Malaria bekämpfen. Und auch in der Landwirtschaft verspricht man sich viel von den gentechnisch veränderten Insekten. Die längerfristigen Folgen aber sind dabei noch sehr schwierig abzuschätzen. Benedikt Bachmann weiß mehr.
Vermehren sich Insekten in großen Mengen, so können sie auch große Schäden anrichten. Ganze Kulturen abfressen, Bäume entlauben oder sie sogar so zu schwächen, dass sie sterben. Beispiele gibt's viele. Vor einigen Jahren war es der Borkenkäfer, zurzeit spricht man viel vom Buchsbaumzünsler. Auch in der Landwirtschaft gibt es Insekten, die große Schäden anrichten können. Beispielsweise die Kohlmotte. Was haben sich da findige Forscher gedacht, um diesen Schädling zu bekämpfen? Neu, innovativ und ohne Gift? Würde man viele unfruchtbare Weibchen ins System einschleusen, die sich dann mit normalen Männchen paaren, gibt es keinen Nachwuchs. Also wird die Population dezimiert und das Problem ist gelöst. Wie das geht, erklärt François Meyenberg. Er ist bei der Erklärung von Bern für die Bereiche Landwirtschaft, Biodiversität und Patente zuständig.
Das Ziel dieser gentechnischen Veränderungen ist eigentlich, sterile Nachkommen zu erzeugen. Also als Beispiel bei der Kohlmotte, da produziert man Gentech-Kohlmotten mit einem chemischen Schalter. Und wenn diese Motten kein Antibiotika mehr bekommen, dann werden ihre weiblichen Nachfolger nicht mehr überlebensfähig. Das heißt, sie sterben im Larvenstadium. Also das Ziel ist, dass sich dann die Gentech-Motten mit der natürlichen Population paart und ihre Kinder, zumindest die weiblichen, nicht überlebensfähig sind. Und das führt dann mittelfristig zu einer starken Dezimierung dieser Kohlmotten. Soweit der Plan.
Schaut man, mit welchem Aufwand man versucht zu verhindern, dass sich der Laubholzbockkäfer in der Schweiz verbreitet, so wird schnell klar, was für ein Risiko das Aussetzen neuer Arten mit sich bringt. Beispielsweise, dass sie zu einer furchtbaren Plage werden könnten. Dazu François Meyenberg.
Natürlich ist auch hier die Gefahr von Mutationen da. Natürlich erstmals die Mutation, dass sie dann eben wieder fruchtbar sind und sich so weiter verbreiten. Man würde da also quasi Millionen von Schädlingen eigentlich in die Natur freilassen. Eigentlich war das Ziel, dass sie somit die Population dezimieren, aber wenn eben die Resistenz da ist und sie wieder fruchtbar sind, hatte man das Gegenteil bewirkt. Also hier sicher ein großes Fragezeichen. Aber es kann natürlich auch sein, und auch hier hat man keine Nachforschungen gemacht, dass es vielleicht wirklich funktioniert, dieser Schädling dann zurückgeht, aber was kommt dann? Vielleicht kommt dann eben ein anderer Schädling, weil man in das ökologische Gleichgewicht stark eingreift.
Neben diesen vielen ungeklärten Fragen funktioniert die Methode auch nur zu 95%.
Also 5% dieser weiblichen Kohlmotten und deren Kinder, die überleben, verbreiten sich weiter, paaren sich wieder. Und so wird es unweigerlich auch zu einer Ausbreitung dieser Gentech-Insekten kommen, die man nicht mehr kontrollieren kann.
Was bei diesen gentechnisch veränderten Motten nicht passiert, ist, dass sie artfremde Stoffe produzieren, beispielsweise ein Giftstoff. Doch auch so gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Beispielsweise, ob sich die Kohlmotte auch mit anderen Insekten paaren könnte und das defekte Gen auf diese Arten weiterverbreiten könnte. Somit wurden nach Meinung von François Meinberg einige Grundsätze verletzt.
Man hat auch wieder bei dieser Gentechnologie unserer Meinung nach zu wenig Folgeabschätzungen gemacht. Die Regulierung wurde von der Industrie großmehrheitlich mitbestimmt, mitgeschrieben. Und das führt eben zu allzu weichen Anforderungen an solche Freisetzungen. Kommt dazu, dass der erste Freisetzungsversuch, der erst der gemacht wurde, wurde auf den Cayman Islands gemacht. Also ganz bewusst ein Ort gewählt, wo es überhaupt keine Regulierungen gibt.
Weitere Freisetzungsversuche wurden in Brasilien und Malaysia durchgeführt. In der EU werden derzeit Richtlinien erarbeitet, unter welchen Bedingungen Freisetzungen möglich sein sollen. Hier spielt die Industrie eine wichtige Rolle. Dazu François Meyenberg.
Wir kritisieren diese Richtlinie sehr stark, weil sie eben in erster Linie die Interessen der Industrie vertritt und wichtige Fragen unbeantwortet lässt.
Freisetzungen in größerem Stil sind bisher nirgends erlaubt. Ziel der Industrie ist es, diese Gentech-Insekten über die Landwirtschaft freizusetzen. In der Schweiz gilt derzeit ein Gentech-Moratorium. Davon sind auch Gentech-Insekten betroffen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 30. November 2012 und für diese Woche. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Benedikt Bachmann und Leonie Marti. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht ein schönes Wochenende. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.